Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen.
Und dann passierte das Mirakel von Erfurt. Dieser Gedenkort ist aus meiner Sicht genial. Und zwar deshalb, er nutzt den Kosmos, die Natur, das ewige Spiel von Licht und Schatten, das Dunkle und das Helle. Das hält die Erinnerung an sie so lebendig, wie es keine Schrift könnte auf einer Tafel oder auf einem Gedenkstein.
Das sagte Barbara John heute, die Ombudsfrau der Bundesregierung für die Hinterbliebenen und Opfer des Terrors des NSU bei der Eröffnung des Mahnmals für die Opfer des NSU in Erfurt. Und wie würdiges Erinnern, das auch in die Gegenwart hineinreicht, gehen kann, darüber sprechen wir gleich. Außerdem stellen wir Ihnen die gefährlichste Frau der Welt vor, so zumindest tituliert sich die Künstlerin Semal Seelmann, deren Werke jetzt in der Frankfurter Schirn zu sehen sind. Und das Deutsche Historische Institut Moskau, das den Austausch zwischen deutschen und russischen Wissenschaftlern fördert, gilt als unerwünschte Organisation und muss in Russland seine Arbeit einstellen. Was das bedeutet, darüber sprechen wir mit der Direktorin des DHI. Stahlbögen, in die Namen eingestanzt sind, die Namen der Menschen, die zwischen 1999 und 2007 vom NSU kaltblütig ermordet worden waren. An sie erinnert das Mahnmal am Thüringer Landtag, das heute eröffnet worden ist. Für die Angehörigen der Opfer ein wichtiges Zeichen. Semia Şimşek hat ihren Vater, den Blumengroßhändler Enver Şimşek, verloren, als sie 14 Jahre alt war. Der Prozess in München gegen Beate Zschäpe und andere hat sie enttäuscht, hat sie heute erklärt.
In den 3025 Seiten des Urteils kommt mein Vater als Mensch überhaupt nicht vor. Dass er ein Familienvater war, dass er Ehemann war, dass er ein unbescholtener Bürger war, nichts steht über ihn. Umso wichtiger ist jetzt, dass an alle Opfer des NSU erinnert wird. Hier in Thüringen und hier an diesem Ort. Dass die Namen der Opfer und das Unrecht nicht vergessen werden. Dass an das Versagen der Ermittlungsbehörden erinnert wird. Wir als Familie danken den Künstlern für den Entwurf, der Jury für die Auswahl und dem Freistaat Thüringen für die Umsetzung an diesem Ort.
Semia Şimşek war das bei der heutigen Eröffnung des Mahnmals für die Opfer des NSU in Erfurt. Umgesetzt wurde Schattenwurf, ein Entwurf des Stuttgarter Künstlerinnen-Duos Dagmar Korinthenberg und Wolf Kipper. Und die Vorsitzende des Preisgerichts für diesen Entwurf war Leonie Baumann, Kuratorin beim Hauptstadtkulturfonds. Und mit ihr bin ich jetzt verbunden. Hallo, guten Abend, Frau Baumann.
Hallo, ich grüße Sie.
Was hat Sie und ja auch die Angehörigen, denn die waren ja in die Entscheidung mit einbezogen, damals an diesem Entwurf Schattenwurf so überzeugt?
Also man muss noch dazu sagen, die Jury hat alleine getagt, aber das Votum der Angehörigen, das gesondert erfolgt ist, ist dann in die Jury quasi zurückgespiegelt worden. Und wir waren dann beide Seiten sehr überrascht, dass wir eine Meinung hatten. Und zwar war die Diskussion ja relativ schwierig, nicht nur was die Aufgabe angeht, an die Opfer des NSU-Terrors zu erinnern, sondern auch ein Kunstwerk im öffentlichen Raum zu realisieren, das ja allen Anforderungen auch eines öffentlichen Raumes gerecht werden muss. Und da war einfach die Arbeit und die Idee von Dagmar Korinthenberg und Wolf Kipper letztendlich am überzeugendsten von der Materialität und auch von der Gesamtgestaltung her.
Und dass die Hinterbliebenen auch denselben Entwurf favorisiert haben, das hat ja sicher diese ganze Entscheidung nochmal gestärkt, nicht?
Also wie gesagt, sie ist unabhängig davon gefallen. Und wir haben uns einfach als Jury sehr gefreut, weil wir es uns nicht hätten vorstellen können, gegen die Angehörigen oder gegen das Votum der Betroffenen ein Juryurteil zu fällen. Dass das dann zusammenging, war natürlich, Frau John hat das bei der Gedenkveranstaltung als das Mirakel oder das Wunder von Erfurt bezeichnet. Und so kann man es wirklich auch nennen, dass es zusammengegangen ist. Ist einfach wunderbar.
Ist denn damit auch die Perspektive der Opfer bzw. der Hinterbliebenen wirklich berücksichtigt und deren Leid auch angemessen gewürdigt? Oder fehlt da noch was?
Tja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich glaube, das Leid kann man weder mit einer künstlerischen Arbeit noch sonst wie angemessen berücksichtigen, entschädigen oder irgendwie gerecht werden. Was dieses Kunstwerk leisten kann, ist weit über jetzt die Einweihung hinaus, einfach durch seine Präsenz an die Namen zu erinnern, an die ermordeten Menschen erinnern. In die Schalflächen der Träger sind ja auch alle Namen nochmal, also es ist Siebdruck eingelassen, sodass je nachdem, wie die Schattenwirkung mal mehr, mal weniger ist, die Namen präsent sind. Man kann sich Audiodateien über einen QR-Code runterladen und man kann zusätzlich auch noch auf der Website weiter recherchieren. Das heißt, die Erinnerung wird bleiben und die Kontextualisierung der gesellschaftlichen und des politischen Fehlverhaltens auch der ermittelnden Behörden wird dadurch natürlich auch immer präsent bleiben.
Jetzt gibt's ja auch Vorschläge, ein Dokumentationszentrum noch dazu zu bauen. Das Land Sachsen hat da im letzten Jahr eine Machbarkeitsstudie vorgelegt. Jetzt im Februar auch die Bundeszentrale für politische Bildung. Ist das denn das richtige Konzept, dass man so quasi lokale Erinnerungsorte an den Orten der Verbrechen hat und dann so ein zentrales Dokumentationszentrum?
Ich glaube, man kann gar nicht genug tun. Also bei der gesamten Rechtsentwicklung in der Gesellschaft, bei der eher mangelhaften Aufarbeitung auch vieler Folgetaten nach dem NSU-Terror haben wir ja das Problem, dass wir eigentlich viel mehr Aufklärung in der Gesellschaft, viel mehr Auseinandersetzung, viel mehr einen offenen Diskurs führen müssen darüber, wie wir uns eigentlich ein gleichberechtigtes Zusammenleben vorstellen können, sodass die Würde jedes einzelnen Menschen, egal welcher Herkunft, Hautfarbe, welcher Religion und so weiter, gewährleistet ist. Also insofern finde ich jede Aktivität gut. Man muss dazu allerdings auch sagen, die Präsidentin des Thüringer Landtages, Frau Pommer, hatte ja darauf hingewiesen, dass auch Schulklassen, die ja regelmäßig zu Führungen in den Landtag kommen, jetzt automatisch auch zu dem Erinnerungsmahl gehen. Und das heißt natürlich, dass auch darüber Aufklärung und Diskussion in Schulklassen, in die Bildung und in Besuchergruppen gebracht wird, was ich extrem gut finde.
Das heißt, so ein Dokumentationszentrum sollte auch gleichzeitig eben eins sein, das ganz in die Gegenwart reinreicht und da eben, wie Sie sagen, Aufklärung leistet.
Richtig, ja. Also wenn wir nicht über die Gegenwart nachdenken, über auch heutige rassistische Übergriffe beziehungsweise über den Rassismus, den wir ja im Alltag auch immer wieder bemerken, ja, dann werden wir wahrscheinlich wieder irgendwelche Vorfälle haben und wir können ja nicht ständig irgendwelche Erinnerungsorte schaffen, sondern wir müssen proaktiv in die Zukunft arbeiten und aus der Erinnerung einfach Konsequenzen ziehen. So kann es nicht weitergehen.
Leonie Baumann, Kuratorin beim Hauptstadtkulturfonds. Vielen Dank, Frau Baumann, für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Die gefährlichste Frau der Welt, so nennt sich die Künstlerin Semal Selman, die gern mal Staubsauger, Waschmaschinen oder auch ganze Autos eigenhändig mit der Axt zerlegt. Den Umgang mit Schrott hat sie offenbar schon von zu Hause mitbekommen, denn Selman, die in Bosnien-Herzegowina geboren wurde, ist Angehörige der Romja und ihre Familie lebt von der Altmetall- und Schrottverwertung. Nachdem sie schon bei der Documenta 15 im Gropiusbau Berlin oder auch im Hamburger Bahnhof aufgefallen ist, widmet jetzt die Schirnkunsthalle Frankfurt der Aktivistin einer Einzelausstellung und Rudolf Schmitz hat sie dort getroffen.
Ein merkwürdiger Geruch von Altöl und Schmiermittel erfüllt den Ausstellungsraum. Vier Meerschalengreifer, die üblicherweise auf Schrottplätzen Verwendung finden, präsentieren sich wie Blütenkelche. Unter hässlichem Geräusch öffnen und schließen sie ihre Klauen. Die männlich brutale Welt der Schrottverwertung ist hier auf den Kopf gestellt, in kinetische Blumenskulpturen verwandelt, eben in die Flowers of Life. Mit solchen Metamorphosen bezieht sich Selma Selman auf die Lebensgrundlage ihrer Roma-Community und verwandelt sie in Poesie. Aus Computerplatinen extrahiert sie das Gold und schlägt einen goldenen Nagel in die Wand. Aus Katalysatoren von Autos extrahiert sie Platin und formt daraus eine winzige Axt. Umwertung der Werte, Nachhaltigkeit, ist das Ihre Strategie?
I wish I can produce new values. I mean, I am just transforming the values. Ich wünschte, ich könnte neue Werte schaffen. Ich verwandle sie nur, sage den Leuten, wie sie denken sollen oder können. Ich bin froh, dass ich ein so großes Publikum habe, das mir vertraut. Mein Publikum sind nicht nur die Roma, die Bosnier oder Osteuropäer. Jeden Tag bekomme ich über Instagram und die sozialen Medien Botschaften von Mädchen aus der ganzen Welt, die sich von mir inspiriert fühlen.
Selma Selman gehört zu einer jungen Generation von Künstlerinnen, die in der Kunst vor allem ein Mittel der Kommunikation, der Selbstermächtigung sehen und sich damit auch abwenden von einer patriarchalisch konnotierten Vorstellung von formaler Perfektion, vom einsam vor sich hinarbeitenden Genie.
I make work for people to communicate with me, but also with each other.
Ich mache Arbeiten, damit die Leute mit mir, aber auch miteinander kommunizieren. Wenn sie etwas lernen, während sie meine Shows sehen, meine Texte lesen oder meine Bilder betrachten, dann bin ich glücklich und dankbar. Aber ich verstehe mich auch als Aktivistin. Kunst und Aktivismus, das ist für mich dasselbe.
One medium.
Für Selma Selman heißt es zum Beispiel, dass sie Geld sammelt, um Romja-Mädchen eine Schulausbildung zu ermöglichen, sich um Schulmaterialien kümmert, um die tägliche Mahlzeit. Und am Beispiel ihrer Mutter recherchiert, wie diese die Familie in den Zeiten des Bosnienkrieges Anfang der 1990er Jahre über die Runden gebracht hat. Denn davon handelt letztlich das Video Crossing the Blue Bridge. Es wird auf einem raumfüllenden Screen in der Schirn gezeigt. Über diese Izetbegovic-Brücke in Bihać, die 1994 bombardiert wurde, ging ihre Mutter, die kleine Schwester, in der einen Hand, den Korb mit ergatterten Lebensmitteln in der anderen. Damit das kleine Mädchen die Leichen nicht sehen musste, hielt sie ihr die Hand vor Augen. Und ein heftiger Wind wehte der Mutter die Haare ins Gesicht, sodass sie selbst von manchem Anblick verschont wurde. Das alles muss man wissen, um zu verstehen, wie sich Selma Selman beim endlosen Gang über die Brücke mehr als 30 Jahre später selbst inszeniert. In Slow Motion sieht man, wie der Wind ihre Haare ins Gesicht weht, die sie fortwährend zurückstreicht. Dazu ein poetischer Text.
It is so dark here, I want to burn something. Fire could let me see where I should go. We went from east, from west to south, from south.
My main question with this work was not to make a story.
Ich wollte keine weitere Story, keinen weiteren Film über den Krieg machen. Es ging mir um weibliche Widerstandskraft in einer komplizierten und schrecklichen Situation. Und das war der Krieg in Bihać.
Ohne diese Hintergrundinformation könnte der Film unverständlich und belanglos wirken. Dann sieht man nur eine junge Frau in einem schwarzen Kleid über die Brücke gehen, sieht sie rauchen, sieht ihre Augen in Nahaufnahme, sieht sie poetische Texte sprechen, sieht und hört sie schreien.
We can pull and haul and push and lift and drive. We can print and plow and wave and heat and light.
Und was hat es nun auf sich mit der Selbstbeschreibung als gefährlichste Frau der Welt? Selma Selman muss lachen. Auch eine Kommunikationsstrategie. Aber dann wird sie ernst und formuliert ihr feministisches Credo.
You know why are women dangerous?
Warum Frauen für die Gesellschaft gefährlich sind? Nicht, weil sie kriminell sind, dich töten, dir etwas antun können. Sie sind gefährlich, weil sie laut sind, weil sie ihre Stimme erheben, weil sie keine Angst haben.
Sagt Selma Selman. Und ihre Arbeit ist ab morgen in der Schirnkunsthalle Frankfurt zu sehen unter dem Titel Flowers of Life bis zum 15. September. Die Umweltschutzorganisation Wildlife Fund gehört ebenso dazu wie die NGO Transparency International, die gegen Korruption kämpft. Insgesamt 167 Organisationen stehen in Russland auf einer schwarzen Liste, auf der sich nun auch das Deutsche Historische Institut DHI befindet. 2005 wurde es gegründet, um den Austausch zwischen deutschen und russischen Historikern zu fördern und auch länderübergreifende Forschungsprojekte zu unterstützen. Und damit ist wohl jetzt erstmal Schluss. Ich bin jetzt mit der Direktorin des DHI, mit Sandra Dahlke, verbunden. Hallo, guten Abend, Frau Dahlke.
Guten Abend.
Sie hatten ja schon direkt nach dem russischen Angriff auf die Ukraine die Zusammenarbeit mit staatlichen russischen Institutionen eingestellt. War denn dann dieses Verbot jetzt eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das kommen würde?
wir das Verbot, ja die Listung als unerwünschte Organisation, damit haben wir natürlich schon seit langem gerechnet. Vielleicht haben wir uns eher gewundert, dass es nicht schon früher passiert ist. Über die Gründe kann man jetzt nur spekulieren. Wahrscheinlich, mit Sicherheit, standen wir schon sehr lange unter Beobachtung.
Aber gab es denn jetzt nochmal einen konkreten Anlass dafür?
Das ist sehr schwer zu sagen. Wir haben schon seit Anfang des Jahres den Verdacht, dass derartige Probleme auf uns zukommen. Wir mussten eine Umregistrierung vornehmen durch meinen Abzug aus Russland und einen neuen treuhändischen Leiter einsetzen. Und diese Umregistrierung hat nicht funktioniert. Also wir sind da nicht weitergekommen. Und da kam bei uns auch schon der Verdacht auf, dass möglicherweise unser Fall gerade geprüft wird.
Aber so richtig vorangekündigt worden ist es nicht.
Nein, wir sind bis heute nicht schriftlich informiert worden. Wir haben darüber auch erst jetzt, ich glaube, es war am Samstag erfahren, und zwar über die Meldung der TASS, also der russischen Nachrichtenagentur, und OWD-Info. Und wir sind offensichtlich schon seit dem 30.05. gelistet durch eine Entscheidung der Generalstaatsanwaltschaft. Davon sind wir nicht in Kenntnis gesetzt worden. Bis heute nicht offiziell.
Wie konnten Sie denn überhaupt eigentlich seit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine noch arbeiten? Was haben Sie da eigentlich noch machen können?
Wir haben unsere Bibliothek weiter aufgehalten für russische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die noch ein Interesse daran haben, wissenschaftliche Standards aufrechtzuerhalten gegen den massiven ideologischen Zugriff, der jetzt an allen russischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen durchgesetzt wird. Von diesen Kollegen gibt es nach wie vor noch viele, und wir wollten so weit wie möglich ihnen ermöglichen, sagen wir mal, Zugang zu haben zu einer anderen Sicht auf die Geschichte, zu einer wissenschaftlichen, fundierten Sicht auf die Geschichte. Wir haben auch noch Publikationsreihen herausgegeben mit einem russischen nichtstaatlichen Verlag, der vor allen Dingen geistes- und sozialwissenschaftliche Literatur herausgibt in sehr hoher Qualität. Diese Bücher werden jetzt wahrscheinlich alle vernichtet werden, weil die Bibliotheken und auch die Forschungseinrichtungen werden jetzt gesäubert von Büchern, die russische Einrichtungen und Einzelforscher und Forscherinnen gemeinsam mit Vertretern unerwünschter Organisationen publiziert haben. Und das wird jetzt wohl auch unsere Publikationen betreffen in der nahen Zukunft.
Dass sowas passiert, also dass da eben Publikationen aus öffentlichen Bibliotheken geschafft werden, was hat denn das für Auswirkungen auch für die Wissenschaft in Russland?
Das hat aus meiner Sicht gravierende, vor allem mittel- oder längerfristig gravierende Auswirkungen. Die russischen Hochschulen waren ja in den letzten 20 Jahren sehr viel Geld reingesteckt worden. Einige von ihnen waren sehr leistungsfähig und auch international sehr konkurrenzfähig. Es wird jetzt in Zukunft eine kolossale intellektuelle Verarmung in Russland, vor allem im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften, die natürlich für ideologische Zugriffe besonders anfällig sind, stattfinden. Das steht außer Frage, zumindest wenn dieser Zustand, und das steht zu befürchten, noch sehr lange anhält.
Und was haben Sie denn für sich für eine Perspektive geschaffen nach diesem Angriff, aber auch jetzt irgendwie nochmal akut nach dem Verbot? Was könnten Sie sich vorstellen, wie das weitergehen könnte?
Unsere Hoffnung war, dass wir so lange wie möglich die Bibliothek noch zur Verfügung stellen können in Moskau. Diese Hoffnung ist jetzt gestorben. Und wir haben aber parallel schon ein Max-Weber-Netzwerk Osteuropa aufgebaut. Wir haben im letzten Jahr ein Büro in Georgien gegründet. Wir haben ein kleines Büro in Vilnius in Litauen. Und wir werden ein weiteres Büro, das wird unser Hauptstandort werden, in Helsinki in Finnland eröffnen, da Finnland ja lange historische Zeiträume zum Russischen Reich gehörte und wir dort die entsprechende Forschungsinfrastruktur und auch die entsprechenden Archive und Bibliotheken vorfinden.
Können Sie denn im Kontakt bleiben mit Wissenschaftlern in Russland, mit denen Sie bisher zusammengearbeitet haben, oder ist das für die auch verboten?
Ja, jetzt, wo wir gelistet sind als unerwünschte Organisation, russische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im In- und im Ausland, also das gilt auch für die Exilierten, machen sich strafbar. Vorher konnten wir noch gut Kontakt halten. Es gab ja auch informelle, sehr tragfähige, langjährige Beziehungen zwischen deutschen und russischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, auch in einer internationalen Vernetzung. Es war auch noch möglich, sich über Zoom-Konferenzen auszutauschen. Das wird jetzt sicher schwieriger.
Ich habe in der Frankfurter Rundschau heute gelesen, dass der Osteuropa-Historiker Jan C. Behrens vorgeschlagen hat, dass es ja auch eine Möglichkeit wäre, nach Kiew umzuziehen. Was halten Sie denn davon?
Der Plan, ein deutsches historisches Institut oder eine Forschungseinrichtung der Max-Weber-Stiftung in Kiew zu eröffnen, das diskutieren wir schon sehr lange. Das Max-Weber-Netzwerk Osteuropa wird perspektivisch auch in und mit der Ukraine aktiv werden und auch ukrainische Forscherinnen und Forscher integrieren. Es ist im Moment in der Ukraine natürlich schwierig aufgrund der Kriegssituation und eben der Sicherheitsbedenken, die wir haben. Das heißt, wir müssen jetzt Übergangswege schaffen, um eben die ukrainische Wissenschaft zu integrieren in größere und umfänglichere Forschungsprojekte. Und das ist uns auch ein wichtiges Anliegen.
Sandra Dahlke, die Direktorin des Deutschen Historischen Instituts DHI in Moskau, das jetzt auf der Liste der unerwünschten Institutionen in Russland steht. Vielen Dank, Frau Dahlke, und alles Gute.
Ja, vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Viktoria Eklau.
Klimaaktivisten haben eine Farbpulverattacke auf das Steinzeitmonument Stonehenge im Südwesten Englands verübt. Die Gruppe Just Stop Oil verband die Aktion mit der Forderung an die künftige britische Regierung, bis 2030 den Ausstieg aus allen fossilen Energieträgern zu vollziehen. Die zwei beteiligten Aktivisten wurden festgenommen. Die Polizei erklärte, sie stünden unter dem Verdacht, das Monument mit einer orangefarbenen Substanz beschädigt zu haben. Just Stop Oil verwendete nach eigenen Angaben gefärbte Speisestärke. Der Archäologe Mike Pitts sagte der BBC, die Oberflächen der Stonehenge-Steine seien empfindlich und mit noch nicht vollständig untersuchten prähistorischen Inschriften bedeckt. Für die Protestaktion wählte Just Stop Oil den Tag vor der Sommersonnenwende. Morgen werden tausende Besucher rund um die kreisförmig angeordneten Stonehenge-Felsen erwartet. Das Kunsthaus Zürich verkauft ein Monet-Gemälde, das der jüdische Besitzer in einer verfolgungsbedingten Zwangslage im Zweiten Weltkrieg verkaufen musste. Der Erlös soll zwischen dem Kunsthaus und den Erben des einstigen Besitzers aufgeteilt werden, wie das Kunsthaus heute mitteilte. Das Bild L'Homme à l'ombrelle von Claude Monet gehörte dem Unternehmer und Kunstsammler Karl Sachs. 1939 flüchtete er mit seiner Frau in die Schweiz. Um den Lebensunterhalt bestreiten zu können, sah er sich gezwungen, das Bild zu verkaufen. Der Sammler starb 1943. Der Umgang mit dem Monet-Gemälde zeige, dass die im vergangenen Jahr vorgestellte Provenienzstrategie ernsthaft umgesetzt werde, erklärte das Kunsthaus Zürich. Das Deutsche Literaturarchiv Marbach erhält als Schenkung den verlegerischen Nachlass von Monika Schöller. Das teilte das Literaturarchiv mit. Die 2019 verstorbene Monika Schöller stammte aus der Verlegerfamilie Holzbrink und hatte 1974 die Leitung des S. Fischer Verlags in Frankfurt am Main übernommen. Laut Meldung umfasst der Bestand Manuskripte, Briefe sowie Presse- und Verlagsnotizen aus der Zeit von 1945 bis 2019. Dazu gehörten Handschriften der Schriftstellerin Ilse Eichinger, des Lyrikers Paul Celan oder der Autorin Hilde Domin. Die Dresdner Frauenkirche bekommt einen neuen Organisten. Der 27-jährige Kirchenmusiker Niklas Jahn setzte sich gegen 29 Bewerberinnen und Bewerber durch, wie die Stiftung Frauenkirche mitteilte. Jan habe vor allem wegen seiner herausragenden Improvisationskunst und wegen seiner konzeptionellen Ideen für den Begegnungsort Frauenkirche überzeugt. Niklas Jan wird erst der zweite Organist an der Frauenkirche nach deren Wiederaufbau sein und folgt auf Samuel Kummer. Das Musikmagazin Rolling Stone hat die 250 besten Gitarristen aller Zeiten gekürt. Damit wurde die Liste der Top 100 Gitarristen aus dem Jahr 2011 erweitert. Die älteste auf der Liste ist die Folkmusik-Ikone Elizabeth Cotton, geboren 1893. Die jüngste, die 25-jährige Indie-Rock-Musikerin Lindsay Jordan, alias Snail Mail. Unangefochten auf Platz 1, 2 und 3, Jimmy Hendrix, Chuck Berry und Jimmy Page. Gerade noch dabei, auf Platz 250, ist der Brite Andy Summers, vor allem bekannt als Gitarrist der Band The Police.
Coole Typen, die mit ihrem Motorrad über die Landstraße brausen. Von diesem Jugendtraum erzählen so einige Hollywood-Klassiker, allen voran der Kultfilm Easy Rider mit Dennis Hopper und Peter Fonda oder Der Wilde mit Marlon Brando. In dieser Woche kommt jetzt eine neue Version des Motorradmythos in die Kinos. Bike Riders heißt der Film und hier ist ein Ausschnitt.
Es war eine goldene Zeit für Biker. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so im falschen Film gefühlt. Da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Es hat mich glatt umgehauen.
Ich bin Benny.
5 Wochen später habe ich ihn geheiratet. Ich habe gedacht, ich könnte ihn ändern, weißt du? Nicht ganz und gar, ich meine nur, oh Mann, er war echt wild.
Männer, die Motorrad fahren und Frauen zum Schwärmen bringen. Zu sehen in Bike Riders von Jeff Nichols, und unsere Filmkritikerin Anke Lewicke hat sich das schon angesehen. Wir haben ja gerade gehört, wie die junge Frau da über den wilden Motorradfahrer schwärmt. Ist denn dieser ganze Film aus ihrer Perspektive erzählt?
Also der Film basiert ja auf einem Fotobuch von Danny Loya aus dem Jahr 1968, und der Regisseur Jeff Nichols hat eben die Porträtierenden, soweit sie noch leben, aufgesucht und fand eben, dass Katie, die haben wir ja gerade gehört, so am schönsten, am anschaulichsten erzählen konnte, und hat dann deren Schilderung quasi fiktionalisiert und in den Film so einfließen lassen. Dennoch ist es nicht ihr Film oder ihre Perspektive. Ich würde sagen, sie gibt eher immer den Rahmen. Also sie fasst Ereignisse zusammen, führt Figuren ein. Wenn der Film mal einen Zeitsprung macht, gibt sie uns die Informationen. Und dieser wilde Benny, den wir da eben so ein bisschen kennengelernt haben, den darf man sich jetzt nicht als Easy Rider vorstellen, als einen jungen Typ mit einer anderen Lebensphilosophie, sondern das ist er und die anderen sind eben so Biker, also sie definieren sich darüber, dass sie zu dieser Gang gehören, also dass sie eine Zugehörigkeit überhaupt haben, und sie definieren sich über ihre Maschinen und über ihre Männlichkeit.
Also das klingt nicht so, als ob es da auch um Sex and Drugs and Rock'n'Roll geht, wie bei Easy Rider, sondern eher Gewalt und Gangs. Ist dieser Film so der Versuch, auch einen anderen Blick auf die Biker-Szene zu werfen?
Ja, auf alle Fälle. Also der Film ist auch so in zwei Teilen letztlich eingeteilt. Also einerseits ist es so am Anfang so ein bisschen die Romantik und dann eben die harte Realität, die Gewalt dahinter. Und was ich so ein bisschen schade finde, der Film spielt ja jetzt Ende der 1960er Jahre, dass er so gar nicht die Zeit miterzählt. Also den Vietnamkrieg, dass 68 die Ideale vielleicht auch ein bisschen gescheitert sind, dann die Kennedy-Ermordung, das Attentat auf Martin Luther King. Das ist alles nicht so präsent. Und dafür geht es unheimlich viel um Männlichkeitsgebaren. Also ich hatte teilweise das Gefühl, ich sehe Schauspielunterricht. Wie sehe ich besonders cool als Mann aus? Wie spreche ich besonders tief? Wie gucke ich besonders dämonisch, grimmig und so weiter? Also das ist so ein bisschen ermüdend, aber trotzdem bleibt sich der Regisseur Jeff Nicholson irgendwie auch treu, weil es geht bei ihm immer darum, dass man eben auch aus einer Gewaltspirale auch rauskommen kann. Also es ist nicht nur so eine Daseinszustandsschilderung, sondern es gibt immer noch eine Möglichkeit raus. Und das wäre deshalb umso besser gewesen, wenn dieser Film noch eine historische Einbettung gehabt hätte. So bleibt es einfach doch so, ja, so ein Männer-wie-wir-Film.
Und wir zwei machen jetzt mal filmisch gesehen einen harten Schnitt, denn morgen gibt es auch noch einen neuen Dokumentarfilm in den Kinos, Eternal You, vom Ende der Wirklichkeit heißt der. Und da geht es um ein Thema, das man eher so aus Science-Fiction-Filmen oder Büchern bisher kennt. Und zwar ein Start-up oder mehrere, die es schaffen, mithilfe künstlicher Intelligenz so digitale Avatare zu entwickeln, die es Trauernden ermöglichen, mit ihren verstorbenen Liebsten in Kontakt zu treten. Was für eine Art von Kontakt ist das denn?
Also es geht erstmal los mit Chatverläufen. Also man sieht meist jüngere Frauen und Männer vor dem Computer sitzen und sie unterhalten sich eben mit den geliebten Menschen, die verstorben sind. Und man ist, während man das sieht, total erstaunt, wie privat, wie intim diese Unterhaltungen sind. Aber auch die User, die Benutzer selbst sind erstaunt.
Mein erstes Gespräch mit Jessicas Simulation ging die ganze Nacht. Sie hat Dinge gesagt, die beinahe unheimlich waren. So sehr klang sie nach Jessica. Irgendwann bin ich neben meinem Laptop eingeschlafen und ein paar Stunden später wieder aufgewacht. Ich habe geschrieben, sorry, ich bin eingeschlafen. Und sie war immer noch da und hat auf meine Antwort gewartet.
Ja, also in diesem Augenblick erleben wir ja quasi eine andere Form, mit Verlust, mit Trauer umzugehen. Also durch die digitalen Avatare bleibt ein Verstorbener präsent. Also er ist im Alltag immer da. Und es ist dann auch unfassbar, wie weit diese Technik schon geht. Also dass man auch Stimmen imitieren kann und dann so richtig Unterhaltung auch führen kann. Also der Mensch wird wirklich künstlich am Leben erhalten.
Klingt für mich ein bisschen gruselig und vor allem denke ich mir, da wird ja diese Idee der Unsterblichkeit oder der Traum davon auch zur Ware. Bezieht der Film und die Macher des Films denn da auch Stellung dazu? Haben die eine Meinung?
Ja, also sie machen eine große Debatte auf, die Regisseure Hans Block und Moritz Biesenbrick. Also sie schneiden unheimlich viele Aspekte an und eigentlich hätte man daraus auch fast eine Serie machen können. Also natürlich, es heißt immer wieder, es ist ein morbider Kapitalismus. Wir lernen diese Macher dann auch kennen, die jegliche eigentlich Verantwortung ablehnen, obwohl sie wissen, dass sie die KI letztlich nicht kontrollieren können. Es geht dann auch darum, dass sie aus den verstorbenen Menschen keine besseren Menschen machen können. Das bringt natürlich dann wieder die Frage auf, können diese digitalen Avatare denn dann überhaupt eine Entwicklung durchmachen? Also ändern sie zum Beispiel mal ihre politische Meinung? Bleiben sie auch wirklich ein Gegenüber? Und es kommen natürlich Ethiker, Verhaltensforscher, Psychologen zu Worte, die eher kritisch sind. Und man muss sich wirklich die ganze Zeit, deshalb kann ich ihren Eindruck verstehen, es ist wirklich gruselig, sich klar machen, dass das kein Science-Fiction ist, sondern dass das die Realität ist und dass wir erst am Anfang sind. Und wir sehen schon, wie diese künstlichen Intelligenzen, also diese digitalen Avatare, teilweise auch schon die menschliche Gestalt annehmen. Also, dass sie den Verstorbenen wirklich schon ähnlich sehen, sich schon so ähnlich bewegen. Und dieser Film ist auf alle Fälle eine sehr gute und aufschlussreiche Einführung.
Anke Lewicke war das mit den Filmen der Woche und das ist einmal Eternal You vom Ende der Wirklichkeit, ein Dokumentarfilm, und Bike Riders, beide sind ab morgen in unseren Kinos zu sehen. Wer schon mal im mondänen Ostseebad Binz am Strand war, der hat sich vielleicht gewundert, ob da ein kleines Raumschiff gelandet ist. Denn so sieht der Strandturm des DDR-Star-Ingenieurs Ulrich Müther tatsächlich aus. Seine Bauten sind mehr Skulpturen als Gebäude. Auch der Teepot in Warnemünde und die Hyperschale in Magdeburg. Der größte noch erhaltene Schalenbau von Ulrich Müther. Allerdings stand der über 20 Jahre leer, bis die Stadt Magdeburg sich entschlossen hat, das Baudenkmal zu sanieren. Morgen ist es nun soweit und die Hyperschale wird eröffnet. Aber unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach durfte schon vorher mal reinschauen.
Die strahlend weiße Hyperschale in Magdeburg bekommt noch ihren letzten Schliff. Ansonsten ist sie fertig. Die ehemalige Messe- und Veranstaltungshalle aus dem Jahr 1969. Das Besondere ist wie bei vielen Bauten des DDR-Star-Architekten Ulrich Müther die Dachkonstruktion. Die Hyperschale besteht nicht aus einer Schale, sondern aus vier doppelt gekrümmten, hauchdünnen Betonschalen. Wie freischwebende Segel ragen sie spitzzackig in die Höhe. Das Dach ohne Stützpfeiler. Schon damals ging die Hyperschale an die Grenzen des physikalisch Machbaren. Und auch mehr als 50 Jahre später musste sich das Architektenbüro Gerkan, Mark und Partner in Sachen Statik was einfallen lassen. Der leitende Architekt Stefan Schütz hat bei der Sanierung auf neue Materialien gesetzt.
Technisch war das Ganze deshalb sehr aufwendig, weil die Schale, wie gesagt, für sich genommen nicht tragfähig war. Und da haben wir mit einer Dresdner Baufirma zusammen ein Carbonbetonverfahren entwickelt, was die Schale nicht nur wieder tragfähig macht, sondern viel tragfähiger gemacht hat, als sie ursprünglich war, ohne dass sie 1 Zentimeter dicker geworden ist. Wir haben nämlich Beton abgeschliffen und haben den durch Carbonbeton ergänzt. Es war also insofern auch ein technisches Forschungsprojekt.
Und das war nicht nur technisch anspruchsvoll, sondern auch finanziell. Die Sanierung der Hyperschale hat 25 Millionen Euro gekostet. Lange Jahre stand sie leer. Ende der 90er entschied sich Magdeburg am Stadtrand, ein neues Messegelände zu errichten. Die Hyperschale, verwaist und ungenutzt, rostete dann die letzten Jahrzehnte vor sich hin, sagt Hagen Räum, kommunaler Bauleiter der Stadt Magdeburg.
Und deswegen wurde es gesperrt, 98 unter Denkmalschutz gestellt und dann leider viele Jahre lang versucht, mit den klammen Kassen der Stadt Investoren zu suchen, die das dann in die Hand nehmen. Weil das war das eigentliche Problem, dass wir gar kein Geld für so eine umfangreiche Sanierung haben. Dafür bin ich auch heute noch verantwortlich, den Unterhalt und die Instandsetzung der städtischen Gebäude sicherzustellen. Und glauben Sie mir, das ist eine große Aufgabe.
Und damit die Hyperschale möglichst unterschiedlich genutzt werden kann, sieht sie auch anders aus als früher. Zu DDR-Zeiten gab es eine große Halle. Jetzt hat das Architektenbüro Gerkan, Mark und Partner abtrennbare Räume geschaffen. Ein Café, Seminarräume und eine zweite Ebene, bei der man der gekrümmten Carbon-Betonschale noch näher kommt. Die Hyperschale von 1969 war deutlich rauer. Statt großer Fensterfronten wurde zu DDR-Zeiten halbdurchlässiges Industrieglas benutzt. Die Fassadenpfosten waren rot, jetzt strahlt alles weiß. Transparent, eben ein Produkt der heutigen Zeit, sagt Architekturprofessor Matthias Ludwig von der Hochschule Wismar. Er leitet das dortige Mythearchiv.
Wir haben hier keine Sporthalle mehr. Wir haben jetzt hier ein Konferenzzentrum. Und GMP hat natürlich auch eine Architektursprache, die sie transportieren und Flughäfen gebaut haben, Sportstadien gebaut haben. Und das liest man hier natürlich auch so ein bisschen raus. Also die Architektursprache des Büros, die hier den Umbau gestaltet haben. Ich würde sagen, der Mythos ist da, aber man sieht natürlich auch die Architekten, die jetzt an diesem Projekt gewirkt haben. Das ist aus meiner Sicht nichts Falsches.
Ein Mythabau des 21. Jahrhunderts eben. Ulrich Mythos, der Bauingenieur, der fast schwebende Betonbauten geschaffen hat. Zu DDR-Zeiten ein ziemlicher Kontrast zu den großen Plattenbausiedlungen. Doch Ulrich Mythos sei zwar ein Exot, aber kein Außenseiter in der DDR gewesen, sagt Matthias Ludwig, der Leiter des Mythos-Archivs in Wismar.
Also Mythos stand ein bisschen abseits zwar als Rüganer, war aber gleichzeitig ein Vorzeigeschild oder ein Vorzeigeelement der DDR-Gesellschaft. Also man hat gemerkt, dass es gut ankommt.
Nach der Wende kam für viele Mythos-Bauten das Ende. Die aufwendigen Dachkonstruktionen waren vielerorts nicht zu retten oder sollten nicht gerettet werden. Wie das berühmte Berliner Ahornblatt, ein Großrestaurant mit knapp 900 Plätzen aus dem Jahr 1973. Es wurde im Jahr 2000 abgerissen. Doch seit ein paar Jahren wird dieser Teil der Ostmoderne neu entdeckt, Mythos-Bauten saniert. Wie der raumschiffartige Strandturm in Binz oder die Kurmuschel in Sassnitz. Und nun eben die Hyperschale in Magdeburg. So richtig erlebbar ist sie dann im Juli. Dann beginnt unter der freischwebende Betondecke eine Ausstellung über den Streetart-Künstler Banksy.
Also auf nach Magdeburg, wo die Hyperschale von Ulrich Mythos zu bestaunen ist. Und damit sind wir beim Blick in die Feuilletons heute mit Arno Orzesik.
Erklären Sie es uns, Herr Sloterdijk, titelt die Wochenzeitung Die Zeit und zeigt ein Foto, auf dem der Philosoph barfuß und in Korthosen in seiner Berliner Wohnung steht. Das Interview hat Peter Neumann allerdings in Paris geführt und möchte von Peter Sloterdijk naheliegenderweise wissen, ob es richtig war, dass Emmanuel Macron Neuwahlen ausgerufen hat. Es ist richtig, weil er den Wählern ihre eigene Verantwortungslosigkeit vor die Füße wirft, konstatiert Sloterdijk. Die anderen Staats- und Regierungschefs verhalten sich eher, als wären sie Marionetten, an denen das Wählervolk die Strippen zieht. Macrons Entscheidung hat zwar Schockwirkungen ausgelöst, aber der Schock kann nützlich sein. Es gibt zu viel unpolitischen, doch politisierten Trotz, der durch mediale Belohnung hochgefahren wird. Wir haben es in Europa inzwischen allenthalben mit Trotzdemokratien zu tun. Um handlungsfähig zu bleiben, dürfen sich Politiker nicht von pseudopolitischen Stimmungen treiben lassen. Woher der Trotz kommt, das weiß Sloterdijk auch und lässt sich eine hübsche Metapher einfallen. Je besser es den Menschen geht, desto eher vergleichen sie sich nach oben. In Zeiten, in denen es noch wirkliche Armut gab, hat man sich eher nach unten verglichen. Ich höre noch meine Großmutter sagen, man muss daran denken, dass es Leute gibt, denen es schlechter geht. Das war eine Art vorpolitische Lebensklugheit, die die Menschen davor gerettet hat, sich selbst zu vergiften. Heute möchte man fast glauben, die Deutschen erleben ihr in der Welt sein als ein vergleichendes Schierlingsbecher trinken und der eigene Becher ist immer der bitterste. Metaphern Krösus, Peter Sloterdijk in der Zeit. Zwei Zeitseiten weiter bespricht Ijoma Mangold das Buch Unter Beobachtung, die Bestimmung der liberalen Demokratie und ihrer Freunde aus der Feder des Siegner Politikwissenschaftlers Philipp Mano. Mangold betont, dass er von der Lektüre ordentlich mitgenommen ist. Man reibt sich die Augen, weil man jede Orientierung verloren hat und erstmal nicht mehr weiß, wo links und rechts, hinten und vorne und oben und unten ist. Jedenfalls wird man sich als Freund der liberalen Demokratie nach dieser Lektüre nicht mehr ganz so selbstgewiss auf die eigene Schulter klopfen. Wir rechnen fest damit, dass nun alle sonstigen Freunde der liberalen Demokratie hellhörig geworden sind. Darum hier ein längerer Auszug aus Mangolds Paraphrase von Manus Buch. Es wird so getan, als sei die liberale Demokratie die Demokratie schlechthin. Alles andere bloß eine elektorale Demokratie, der es zur vollen demokratischen Dignität an der rechtlichen Einhegung des Mehrheitswillens fehle. Anders ausgedrückt, liberal sind Demokratien nur dann, wenn starke Verfassungsgerichte Gesetze verwerfen können, die von parlamentarischen Mehrheiten verabschiedet worden sind. Was dabei unsichtbar gemacht wird, dass die Austarierung des Verhältnisses von Politik und Recht selbst eine politische Entscheidung ist. Eine rechtlich nicht gebundene Politik ist ein Problem. Darüber herrscht Konsens. Aber ein Recht, das der Politik keine Beinfreiheit mehr lässt und den Souverän ausschaltet, hat ebenfalls ein Problem und das wird viel seltener gesehen. So der Zeitautor Ijoma Mangold. Wir vermuten, Populisten, die Verfassungsgerichte gern überbewertet finden, werden interessiert in Manus Buch blättern. Um beim politischen Feuilleton zu bleiben. Es gibt keinen Rechtsruck, titelt die linke Wochenzeitung Der Freitag und meint das keineswegs ironisch. Christian Baron erwähnt die 8% der Deutschen, die laut einer aktuellen Studie ein geschlossen rechtsextremes Weltbild haben und meint, eine Demokratie, die diesen Namen verdient, kann diesen Anteil aushalten, ohne in Existenznöte zu geraten. Mit Argumenten sind diese 8% ohnehin nicht zu erreichen. Der Rest derer, die AfD wählen, aber sehr wohl. Ganz zu schweigen von der Masse an Nichtwählern. Die allerdings haben, salopp gesagt, die Schnauze gestrichen voll vom angeblich alternativlosen Neoliberalismus der Etablierten. So Christian Baron, der sich im Freitag unseres Erachtens etwas zu einfach macht. Und das war's für heute. Nur eins noch, liebe Kulturjunkies. Das nächste Mal kommt in unserer Kulturpresseschau auch wieder Kultur vor. Versprochen. Und bis dahin alles Gute.
Arno Cesek war das mit dem Blick in die Feuilletons. Und wir verabschieden uns. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.